Und jetzt begrüße ich Antonello Manacorda hier ganz herzlich bei mir im Studio. Willkommen auf Radio 3, Herr Manacorda.
Dankeschön, guten Tag.
Aus Schumanns Zweite haben wir gerade das Scherzo gehört. Am Montag dirigieren Sie ja das Rundfunksinfonieorchester in Berlin, in der Berliner Philharmonie. Ja, und auch bei diesem Konzert steht wieder diese Sinfonie, Schumanns Zweite, auf dem Programm. Was zieht Sie denn immer wieder zu dieser Sinfonie?
Ich verspreche, ich dirigiere auch andere Stücke als diese
Das weiß ich und das glauben alle sofort.
Nein, in diesem Fall, die zweite Sinfonie von Schumann habe ich sehr gerne programmiert, weil ich Unanswered Question von Ives programmieren wollte. Und also das Thema, das Hauptthema, Choralthema am Anfang der Sinfonie, die Schumann-Sinfonie, ist von den Trompeten gespielt. Und die Trompete hat für mich wenigstens eine besondere Bedeutung in dieser Sinfonie. Und dadurch habe ich gedacht, das passt sehr gut mit Ives als fast Kontrast, aber eigentlich doch Pendant.
Ja, und das Stück von Ives, darüber sprechen wir nachher noch ein
Darüber
bisschen
reden wir und
genauer. Da
erklären wir,
spielt,
warum ich das sage. Aber
genau,
ja,
und da
das ist
spielt ja
der Grund.
die
Aber
Trompete eine besondere Rolle.
genau.
Für die, die das Stück nicht kennen, das steht ja ganz am Anfang des Programms. Aber vielleicht nochmal zurück erstmal zu
Ja.
Schumann, weil wir den ja eben gehört haben. Diese Aufnahme ist ja vor 7 Jahren entstanden.
Ja.
Hat sich in Ihrer Lesart inzwischen irgendwas geändert? Würden Sie irgendwas grundsätzlich anders machen?
Also sicher, wann war das? 19. November 2017. Am
Ja.
20. November hat sicher meine Leseart auch sich schon geändert.
Ja,
Auf
okay.
jeden
Auch schon
Fall.
2017.
Ja.
Ja.
Am Tag danach sicher. Aber ich habe diese Sinfonie ist für mich ganz besonders in Schumanns Repertoire und ich mag das wirklich sehr, sehr, sehr gerne. Ich mag Schumann generell. Ich habe dieses Jahr zum Beispiel mit Helsinki Philharmonic ein Schumann-Festival gemacht, wo ich alle Sinfonien und auch Konzerte also dirigiert habe. Aber die zweite, es ist ganz besonders, es ist so gut geschrieben und es hat wirklich eine besondere Tiefe, die mich besonders anspricht, muss ich sagen. Deswegen mache ich das gerne auch diese Woche. Und ja, also es ist ein bisschen ein Witz, aber auch kein Witz zu sagen, dass ich dann am Tag danach schon meine Interpretation geändert habe. Natürlich, ich bin ein ganz anderer Mensch als in 2017 jetzt geworden, Jahre später nach Corona-Zeit auch
Ja, auch
und
das,
so.
ja.
Das war. Aber ja, ich weiß es nicht. Man sollte eigentlich, wahrscheinlich sollte man eigentlich die zwei Sinfonien nebeneinander spielen lassen. Also die hier, die Aufnahme und dann Montagabend und dann hören, aber sie ist sicher ganz anders, sicher.
Es hält sich ja hartnäckig die Behauptung, dass Robert Schumann nicht gut orchestrieren konnte. Ne? Haben ja einige
Quatsch.
Komponisten, unter anderem Gustav Mahler, haben ja da sogar Verbesserungsvorschläge
Ach, aber bei
gemacht. Ne?
Beethoven auch, nicht nur bei Schumann. Das war
Ja.
Interpretation von Mahler, das war nicht nur Verbesserung. Also
Genau, der hatte ja ein ganz andere Klangvorstellung, ja, so.
genau.
Aber Sie haben jetzt schon gesagt, ach Quatsch,
Ja.
also Sie spielen, nehme ich mal an, das alles im Original
Absolut,
natürlich.
natürlich, ja.
Aber wie kommt dieses Gerücht zustande?
Es ist so, dass Schumann schreibt, es gibt unterschiedliche Gründe. Ein Grund ist, dass könnte sein, dass, sagen wir so, dass Schumann nicht unbedingt für Instrumenten schreibt, aber schreibt Musik und er selber Klavier gespielt hat. So, ab und zu ist dann nicht so super, liegt nicht so gut für ein Instrument oder ein anderer im Orchester und dann sagt man sofort, ach, da kann ich schreiben. Das war aber bei Beethoven das Gleiche. So, wenn Beethoven dann für Geigen schreibt, das ist es gar nicht so einfach. Und wenn Beethoven für Gesang schreibt, wissen wir alle, was das heißt. Also so eine der schwierigsten Sachen überhaupt ist dann Beethoven zu singen bei der Neunte oder in Fidelio. Ein anderer Grund ist, finde ich, glaube ich, und habe eigentlich diese Woche auch angesprochen in den Proben, ist, dass Schumann oft zurückholt Material aus dem Mittelalter, musikalisches Material aus dem Mittelalter. Und das ist in dem vierten Satz zum Beispiel der zweiten Sinfonie sehr deutlich. Der Thema ist so eine Art Tanz, was eigentlich ein mittelalterisches Taktus hat, wenn man das so sagen kann. Was überhaupt nicht mit vor allem Streichertechnik zu tun hat. Und dadurch, man betont oft, weil man ein Instrument spielt und einen Bogen in die Hand hat, man betont oft in der Phrasen falsch. Und man muss dann wirklich verstehen, das heißt wirklich eine sehr tiefe Arbeit an der Artikulation der Musik mit dem Orchester. Und dann ist Schumann überhaupt nicht falsch orchestriert oder schlecht orchestriert. Man muss nur einfach nur diese Sprache lesen können.
Die Sprache lesen können und auch umsetzen können.
Umsetzen können, ne? Also erklären können zum Orchester, die vielleicht das noch nicht kennen oder nicht verstanden habe oder anders sehen. Und dann umsetzen und dann noch spielen. Und deswegen ist es schon sehr viel Arbeit in Schumann. Hinter einer Interpretation, es gibt sehr viel Arbeit.
Ja, das zu Schumann.
Ja.
Jetzt kommen wir zu Charles Ives. Sie haben den ja schon angesprochen. Das ist ja das erste Stück im Konzert am Montag. Der US-amerikanische Komponist Charles Ives hat da ein Stück geschrieben, das heißt The Unanswered Question, also die unbeantwortete Frage, wenn man es auf Deutsch übersetzt. Das ist auch, glaube ich, sein berühmtestes Stück. Und was für eine Frage ist das wohl, die da in den Raum gestellt wird, die Unanswered Question?
Es ist die Frage des Lebens. So, warum?
Warum wir leben, der Sinn des Lebens praktisch?
Sinn des Lebens. Warum, wo, wer, wann? Also alle möglichen Fragen, was man sich zum Leben stellen kann. Also Sinn des Lebens, die von, genau, einer Trompete gestellt ist, die im besten Sinn nicht zu sehen ist. Also ich stelle
also eine Ferntrompete.
Ja. Also im Saal immer noch, aber ein bisschen so viel wie möglich hinter dem Publikum gestellt. In der Philharmonie ist das super einfach, weil das Publikum ist natürlich überall. So. Man sieht die Trompete trotzdem. Aber es muss entfernt von der Bühne sein. Es ist ein sehr theatralisches Stück, muss
und
man sagen.
Und wo wird der Trompete
hinter
oder
mir.
Die Trompete?
Der Trompete ist hinter mir so hoch wie möglich, wenn wir dann in der Philharmonie bei der Generalprobe entscheiden, wo es ist. Eigentlich nüsste diese Gelegenheit hier mit Ihnen, mich zu bedanken, dass wir dieses Stück machen dürfen. Weil es ist immer eine sehr komplizierte Sache, das zu machen, wie ich das machen möchte. Weil das
also das
so,
akustisch in Szene zu setzen,
ja,
meinen
also
Sie?
Also so theatralisch, wie ich das machen möchte. Also die Streicher spielen eine Art Choral, was von Ives beschrieben ist, so wie die Stille der Druiden. Also das hat wieder mit Ewigkeit und Erde und so Geschichte des Planets zu tun, sehr philosophisch gemeint. Und diese Choral spielt durch den ganzen Stück und es ist wirklich sehr friedenvoll, sehr bewegend, C-Dur, G-Dur, also wirklich super bewegend und friedensvoll. Und das möchte ich hinter der Bühne haben. Das bedeutet, dass alle Streicher des Orchesters müssen einen Ort finden hinter der Bühne, also unsichtbar, aber hörbar mit einer offenen Tür. Wie viel offen werden wir entscheiden? Auch wieder müssen wir dann proben in dem Saal und so. Und diese Choral läuft ungesehen vom Publikum. Immer noch ungesehen vom Publikum wird die Frage gestellt von der Trompete hinter mir. Und ich stehe auf der Bühne mit 4 Flöten. Wir sind ein Quintett auf der Bühne. Und in einer ziemlich verzweifelten Art versuchen, diese Fragen zu beantworten. Und werden wir nicht schaffen.
Ja, wer das Stück jetzt nicht kennt, denkt wahrscheinlich, oh, das ist ein ganz schöner Batzen, den man auch so verfolgen muss und diese große Lebensphilosophie. Aber es dauert ja nur 6 Minuten
ungefähr.
Es
dauert sehr wenig, aber es ist so bedeutungsvoll und so beeindrucksvoll, dass es wirklich ein Kleintheaterstück und man ist so davon bewegt, dass man sich selber wirklich diese Fragen stellen muss. Und es ist gar nicht schwer, dieses Stück zu verstehen. Also ich muss mehr Wörter benutzen, um das zu beschreiben, als einfach nur so da zu sitzen im Saal, wie ich hoffentlich viele Leute machen werden, Montagabend, und da sitzen und dieses Stück hören. Man muss auch sagen, es ist ein Stück, was Ives war ein Laienkomponist. Das ist das Beeindruckendste überhaupt. Es wurde in 1907 geschrieben, also ganz am Anfang von 20. Jahrhundert, wo so viele, also Strauss nicht so weit war wie Ives, Mahler selber nicht so weit war wie Ives, Verdi gerade gestorben war und so weiter. Und diese Laienkomponist in dieser Partitur, er schreibt in der Partitur nur diese Choral und dann irgendwo schreibt er, hier ist irgendwo die Frage und hier sind irgendwo die Antworten. In unterschiedlichen Geschwindigkeiten die Antworten, weil muss mehr und mehr hysterisch versucht zu beantwortet sein, aber irgendwo. Es ist so experimentell und so modern von Ives und diese Sachen weiß das Publikum nicht natürlich, weil sie sehen die Partitur nicht. Aber sie werden im besten Sinne, wenn wir das schaffen, ein ganz großartiger Theatermoment erleben.
Also Alf selbst hat es ja auch als kleines Theaterstück bezeichnet.
Voilà.
Sie haben wunderbar eben erklärt, warum das ein akustisches Theaterstück ist. Sie werden es in Szene setzen und danach spielen Sie mit dem Deutschen Symphonieorchester noch ein US-amerikanisches Stück von Samuel Barber, Knoxville Summer 1915, für Sopran und Orchester, zusammen mit Anna Prohaska. Die haben Sie da
mit Maria Bengtsson.
Ah, Maria Bengtsson.
Ja, Maria Bengtsson singt.
Okay,
ja.
Das steht dann vielleicht noch anders auf der Internetseite irgendwo.
Doch. Maria Bengtsson ist die
Maria
Solistin.
Bengtsson, gut.
Fünf Stück, ja.
Barber hat dieses Stück als lyrische Rhapsodie bezeichnet und er hat dafür ein Prosagedicht von James Angie vertont, das später dann in so einen Romantext zur Präambel wurde. Dieser Roman heißt Todesfall in der Familie und als Hintergrund muss man wissen, dass ja James Angie selbst als Sechsjähriger seinen Vater verloren hat.
Und das ist die Geschichte, die erzählt wird.
Das ist die Geschichte, also auch ein...
Im Hintergrund, sagen wir, die Hintergrundgeschichte, besser gesagt.
Ja, aber zum Verständnis ist es vielleicht gar nicht schlecht. Also welche Stimmung geht erstmal nur von dem Text aus?
Ja, es ist sehr amerikanisch. Die Musik ist sehr amerikanisch, die Worte sind sehr amerikanisch, die Prosa ist sehr amerikanisch natürlich. Aber es ist ein Kind, der spricht fröhlich, melancholisch über diese Zeit. Es ist jetzt nicht so, mein Vater ist tot, ich traue. Darum geht es nicht. Es ist eigentlich fast eine Art...
Naivität, könnte
man
sagen?
Nein, Selbstverwirklichung, würde ich sagen. Also durch diesen Tod und durch die Beobachtung von der Welt drumherum, die Familie und die Beziehungen in der Familie und die Menschen, ist diese Person so geworden, wie sie ist. Es ist eigentlich sehr, sehr schön. So ein Bildungs-, nicht Roman in dem Fall, weil es wird Bildungsstückchen.
Ja,
weil es auch
ganz
kurz
am Anfang.
Es ist auch nicht so, auch 20 Minuten maximal, so 18 Minuten so. Es ist nicht so lang. Und wunderbar geschrieben für Sopran, fantastisch geschrieben für Sopran, so deutlich. Es gibt so eine Art Rondo, es gibt so eine Art Lullaby-Satz,
der immer wiederkehrt
und dazwischen unterschiedliche Momente und Beschreibungen dieses Textes. Es ist eigentlich sehr, sehr gut geschrieben, sehr deutlich und einfach zu verstehen geschrieben und es war so, wir haben gestern das gelesen mit dem Orchester zum ersten Mal ohne Solisten und so und viele Musiker kannten das nicht und danach bin ich dann so, okay, vielen Dank, auf Wiedersehen, ich gehe und dann laufe neben den Kontrabässe und zwei Kontrabässen, sie drehen sich und sagen, aber so schöne Musik diese Woche, haben sie mir gesagt. Das ist wirklich dann das Beste, wenn ein Musiker, der noch ohne Solist das geprobt hat und das so gemocht hat.
Ja. Und dann kommt Schumann, darüber haben wir schon gesprochen.
Ja.
Und weil da die Trompeten eben eine besondere Rolle spielen, schließt sich der Bogen in diesem Konzert. Ja. Ich habe jetzt auch noch so eine unanswered question an Sie, Herr Müller-Korda.
Ich versuche zu beantworten.
Sie wissen vielleicht schon, was kommt. Sie sind ja jetzt in der letzten Saison der Kammerakademie Potsdam Chefdirigent. Ich bin ja aus Potsdam und bin sehr traurig, dass Sie dann nicht mehr da sind.
Ja.
Aber gut, bin auch natürlich gespannt, was danach kommt. Was haben Sie denn für Pläne danach?
Also erstmal, ich bin nicht mehr Chefdirigent, aber ich bin Ehrendirigent des Orchester ernannt worden. So, ich freue mich sehr. Also die Kammerakademie Potsdam ist mein Zuhause, ist meine Familie. Und ich freue mich sehr, dass François Leleux kommt natürlich.
Genau,
und
der wird Ihr Nachfolger ab 2025 dann.
Genau, und wir werden auch sogar gemeinsam musizieren im nächsten Saison. Und ich werde immer wieder mit der Kammerakademie musizieren und weitermachen. Wir haben gerade unseren Beethoven-Zyklus rausgebracht und wir sind nämlich noch nicht fertig. Wenn man einen Zyklus rausbringt, man will noch mehr spielen und übrigens 27 ist wieder Beethoven-Jahr. So, ich bin immer noch wieder da und was mich alleine betrifft, ohne Kammerakademie, ich bin im Moment, ich würde sagen, bin nicht auf der Suche. Ich bin gerne ein Gastdirigent, der immer zurückkommt zu Orchester, so wie diese Woche beim RSB. Ich liebe das, ist das meine vierte oder fünfte Mal mit RSB. Ich liebe das Orchester. Ich bin so, weil ich Beziehungen mag. So, ich pflege meine Beziehungen und wenn eine Stelle gibt und ein Orchester oder ein Opernhaus mich gerne haben will, dann können wir reden drüber.
Aber ich bin froh, dass Sie Beziehungen pflegen und dann immer wieder zurück zur Kammerakademie
Absolut, das ist mir
Potsdam
wichtig.
kommen und nicht im Musikgetriebe der Welt für uns verloren gehen. Das freut
Dankeschön.
mich
Ich lebe
sehr.
auch in dieser Stadt. Ich lebe in Berlin sowieso seit 24 Jahren.